Herzlich willkommen zum Bibel-Podcast, Folge 44. Wir sind im Matthäus-Evangelium, Kapitel 3, Verse 7 bis 12. Ich lese die Verse. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag den Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, darum jeder der Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin's nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Ja, zurück zu Johannes dem Täufer. In der letzten Folge haben wir davon gehört, dass er in der Wüste predigte, dass seine Predigt war: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Ja, es ist eine alttestamentliche Prophetie, die auch wieder hier in Erfüllung gegangen ist, 600 Jahre später. Ja, eine Zeit von 400 bis 500 Jahren, wo keine Propheten mehr waren, und jetzt taucht Johannes der Täufer auf und predigt das. Ja, er ist nicht besonders schön angezogen gewesen, er hat diesen Kamelhaargewand mit ledernen Gürtel, ja, er isst Heuschrecken und Honig, ja, nicht besonders gut anzusehen, aber seine Botschaft hatte Kraft. Ja, man hat gesehen, dass er ein demütiger Mensch war, absolut demütig Gott hingegeben, und er hatte aber eine besondere Aufgabe. Er war der Herold, der Ankündiger des Gottes Sohnes, des Messias, der kommen sollte. Und das Volk sollte sich darauf vorbereiten, indem sie sich taufen lassen, indem sie sich waschen lassen, indem sie ihre Sünden bekennen. Ja, wir haben das schon im Alten Testament, dort in Mose eigentlich schon, wo Mose das Volk in die Gegenwart Gottes bringen soll. Und da spricht der Herr zu Mose, zum Beispiel in Exodus, im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 9. Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien für den dritten Tage. Denn am dritten Tage wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai. Also hier ist eine Waschung auch angekündigt. Wir müssen rein sein, wenn wir vor Gott treten müssen. Aber hier ging es auch darum, von den Sünden abzukehren und sich hinzuwenden, hinzukehren zum lebendigen Gott. Und das durch die Sündenbekenntnis und durch die Taufe. Und das hat auch vieles Volk getan. Viele Sünder, ja, Zöllner und Huren und ja, Steuereintreiber, diese ganzen, sag ich mal, schrecklichen Sünder, die sie damals so auch angesehen hatten, die haben sich auch taufen lassen. Ja, da war auch viel Volk drunter, was sich taufen ließ. Und dann heißt es hier: Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Also hier kommt jetzt eine andere Gruppe zu ihm, die besonders betont wird: Pharisäer und Sadduzäer. Ja, das waren eine besondere Gruppe besonders schriftgelehrter Menschen, die sich gut, ja, die man auch, man hätte die auch ja, Pfarrer oder Priester nennen können, die sich besonders gut in der Heiligen Schrift auskannten, die das auch gezeigt hatten an ihren Kleidern, indem sie ja gerade in ihrem Kleidungsstil auch ausgedrückt haben, dass sie besonders heilig sind, dass sie Gott ergeben sind. Und das machten sie, das heißt auch später im Matthäus-Evangelium, Kapitel 23, Vers 5, da wird Matthäus auch noch darauf eingehen, sagen, sie machten ihre Gebetsriemen, sind so kleine Kästchen mit Bibelversen an den Stirn gebunden oder auch an der Arm. Sie machten ihn breit und die Quasten an ihren Kleidern machten sie groß, heißt es dort im Matthäus-Evangelium später. Also hier heißt es auch dort, diese Pharisäer, das waren auch solche, die haben besonders gezeigt in der Kleidung ihrer Heiligkeit, dass sie Gott besonders hingegeben waren. Ja, das Merkmal der Kleidung der Heiligkeit zu rühmen. Ja? Gott hatte den Israeliten schon damals befohlen, Quasten, ein Bündel von losen Fäden, die an einem Ende zusammengebunden waren und am anderen Ende lose herunterringen, mit einer blauen Schnur an den Zipfeln ihrer Oberkleider zu befestigen, um sie jedes Mal, wenn sie diese Quasten sahen, an die Gebote Gottes zu erinnern, die vom Himmel kamen. Das war im 4. Mose 15, 38, wo Gott das befiehlt. Und dann, die Pharisäer machten auch ihre Quasten etwas länger als die anderen. Sie konnten sich dann rühmen, dass ihre Quasten ja 15 cm lang waren, die der anderen aber nur 7,5 cm. Und das bewies, dass sie einfach heiliger waren, dass sie einfach das Gesetz mehr befolgten. Sie schaut auf diese Quasten hinunter, zeigt auch hier, guck mal, ich bin besonders gesetzestreu, ich halte das Gesetz, ich bin heilig. Und sie hatten eben diese, sag ich mal, tollen Gewänder an und haben damit gezeigt, auch wer sie sind. Ja, Kleider machen Leute, könnte man dann auch wieder sagen. Ja, das, da wird auch im Lukas-Evangelium drauf eingegangen, in dem in Lukas Kapitel 20, Vers 46 heißt: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern in langen Gewändern umhergehen und es lieben, sich auf den Markt grüßen zu lassen und obenan in den Synagogen und beim Gastmahl zu sitzen. Ja, sie fressen die Häuser der Witwen und verrichteten zum Schein lange Gebete, die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Also hier auch, sie haben lange Gewänder an, sie lieben es, gegrüßt zu werden. Ja, sie beten gerne öffentlich auf der Straße. Ja, Jesus wird dazu noch vieles sagen, auch im Matthäus-Evangelium, über diese Scheinheiligkeit der schriftgelehrten Pharisäer, die sagten, sie kannten sich besonders gut im Gesetz aus und hielten auch das Gesetz besonders gut. Ja, jetzt steht hier Johannes der Täufer diesen Pharisäern und Sadduzäern gegenüber mit seinem Kamelhaargewand, mit dem ledernen Gürtel und seiner Speise von Heuschrecken und wilden Honig. Ja, so ganz anders ist Johannes, man sieht eben an ihm seine Demütigkeit, seine Gottgeweihtheit, ja auch da in seiner asketischen Haltung zu zeigen, mir ist wirklich nichts wichtiger als Gott und ich brauche das auch nicht draußen herausposaunen in meiner Kleidung, wer ich bin. Nein, er hatte gezeigt, dass er ein Gottgeweihter ist und seine Predigt ist immer: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Das heißt, eine Predigt der Demut. Also eine harte Predigt, die gerade die Pharisäer und Sadduzäer jetzt hören müssen, weil sie sehen ja die Sünder, sie kommen zu Johannes dem Täufer und lassen sich taufen. Und vielleicht freuen sie sich auch und stehen dabei und denken sich, wow, guck mal, das ist ja schön, jetzt die Sünder lassen sich taufen, ja, die müssen das ja auch tun, die sind ja auch Sünder, ja, die Hure da und da, der Zolleinnehmer, die müssen auf jeden Fall sich taufen lassen oder vielleicht waren auch Heiden dabei, wer weiß. Ja. Aber sie selber hatten es nicht für nötig gehalten. Sie dachten bei sich selbst, auch schon bei ihren Kleidern, wir sind heilig und wir haben es nicht nötig, uns vorzubereiten auf den Messias, dass er kommt, weil wir sind ja schon heilig, wir müssen keine Buße tun. Ja, und was sagt der Johannes, als er sie kommen sieht, zur Taufe kommen, er sagt: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Ihr Otterngezücht, ja, das ist auch eine harte Sprache, könnte man denken, genau wie es hier darum geht. Und auch Jesus wird es später auch nochmal zu dieser Gruppe, dieser Schriftgelehrten sagen. Er sagt in Matthäus 23, Vers 33, auch ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Also Schlangen und Otterngezücht, er gibt sogar nochmal das Schlangenwort nochmal extra dazu, es ist das gleiche, auch hier Otterngezücht, Giftschlangen, Brut, also die Nachkommen der Schlange, der Giftschlange, so nennt Johannes die Pharisäer und Sadduzäer. Das ist auch eine harte Botschaft. Anscheinend wusste Johannes mehr, wir wissen von Lukas Evangelium, er war auch von Heiligen Geist von Anfang an auch schon, erfüllt gewesen mit Heiligen Geist und Er hatte das anscheinend die schon durchschaut und wusste, wer ihrer wahrer Vater ist, ja, von wem sie wirklich abstammen. Er sagt, sie sind Nachkommen der Schlange. Ja, woher kommt das, dass er gerade so einen Begriff auch nimmt? Ja, wir finden im Alten Testament, im Genesis Kapitel 3, ganz Anfang, die Geschichte von Adam und Eva, wie sie sich von Gott entfernen, wie sie ungehorsam werden und der Schlange hören, zuhören und auch dort ihren Willen tun, auch die Frucht nehmen und damit gegen Gott verstoßen und der Schlange, sag ich mal, auch mehr gehorcht haben. Und dann gibt es einen Fluch, den Gott ausspricht über die Schlange, über der Frau und über den Mann. Und die Schlange bekommt diesen Spruch, wo es heißt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und danach spricht Gott zur Frau. Also er sagt hier zur Schlange schon mal, dass es eine Nachkommenschaft gibt. Es gibt eine Nachkommenschaft der Schlange und es gibt eine Nachkommenschaft der Frau, die aus der Frau kommt, aus Eva. Deswegen ist sie auch Chava, die Eva, Chava heißt die Mutter aller Lebendigen gewesen. Und sie ist auch die Mutter aller Lebendigen, auch die Mutter Jesu praktisch in dem Sinne geworden, dadurch, dass auch Maria Jesus zur Welt gebracht hat. Also ist er ein Nachkomme der Frau, Jesus Christus. Und dann gibt es aber eine Nachkommenschaft der Schlange. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Also hier eine Prophetie ganz am Anfang der Bibel über den Messias, der kommen soll. Er wird der Schlange den Kopf zertreten, aber die Schlange und seine Nachkommen werden ihn in die Ferse stechen. Ja, das wird sich später erfüllen, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird und durch seine Fersen Nägel gestochen werden. Ja, ihm werden tatsächlich durch die Fersen gestochen, aber er wird in der gleichen Zeit, wird Jesus der Schlange den Kopf zertreten. Da am Kreuz hat Jesus nämlich gesiegt. Über die Schlange und über die Nachkommenschaft der Schlange. Und Johannes nennt sie hier Otterngezücht. Ja, er nennt sie die Brut der Schlangenbrut. Das ist ein hartes Urteil, gerade über die Heiligen, die so besonders gut gekleidet waren, die gezeigt haben, wie heilig sie sind, wie sie das Gesetz halten und dass, wenn jemand in den Himmel kommt, dann doch sie, ja, also, dass sie doch bereit wären für den Messias. Im Gegenteil, sie haben gedacht, sie tun Gott einen Dienst und doch waren sie Schlangenbrut. Sie waren Nachkommen der Schlange. Das ist ein hartes Urteil, was Johannes spricht. Johannes einerseits einer der demütigsten Menschen, die jemals gelebt haben. Das heißt nicht, dass seine Botschaft nicht knallhart da sein kann, wo er den Gottes Willen verkündigt. So ist auch bei uns, dass wenn wir das Wort Gottes verkündigen sollen, die Buße zur Umkehr verkündigen sollen, dann sollen wir damit auch nicht zimperlich sein. Wir sollen in Demut leben, aber wir sollen auch in Demut predigen. Und dazu gehört das auch dazu. Auch wenn das für manche manchmal vielleicht nicht so klingt, dass sie sich denken, der spricht ja gar nicht demütig, wenn er hier von Buße und Umkehr und Sündenvergebung und so predigt. Das hört sich ja eher hochmütig an. Nein, im Gegenteil, Johannes war nicht hochmütig. Johannes war sehr demütig, hat den Willen Gottes getan. Und er hat auch Sünde beim Namen genannt. Und er hat sie dabei genannt, dass sie, gerade sie, die so eigentlich hätten dem Messias den Weg bereiten sollen. Sie hätten eigentlich die Ersten sein müssen, die ins Wasser in den Jordan gehen, sich taufen lassen, ihre Sünden bekennen, damit der Messias kommen kann. Damit dem Gott der Weg gebahnt werden kann. Sie kriegen jetzt die Aufforderung. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Das haben sie sich wahrscheinlich bei sich selbst gedacht. Sie werden dem zukünftigen Zorn entrinnen. Und dann sagt er, seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Ja, auch die Pharisäer und Sadduzäer und die Schriftgelehrten ihrer Zeit, die hatten die Möglichkeit. Sie haben die Chance von Gott bekommen. Sie haben die Botschaft gehört. Ja, Mensch, sie haben sich schon extra auf den Weg gemacht in die Wüste. Sie haben sich schon extra diesen Weg auf sich genommen, zu schauen, was ist denn das für ein Johannes? Was redet er denn da? Und als sie seine Demütigkeit gesehen haben, dass er wie der alttestamentliche Prophet ist, der spricht die Botschaft aus dem Alten Testament aus, er spricht direkt die Worte Gottes aus. Und er sagt jetzt, ihr gebt auch eine Chance, seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Frucht, etwas ist was Tolles, wenn an einem Baum eine Frucht wächst und man sie essen kann, kann man sich darüber freuen. Und sie sollten jetzt auch Frucht bringen. Sie sollten Frucht bringen der Buße. Und das ist rechtschaffend. Da sagt Johannes, das ist rechtschaffend. Wenn ihr einmal das Rechtschaffende tun wollt, und damit ist nicht das Gesetz gemeint, einen Zaun um das Gesetz zu machen und noch einen Zaun, damit ihr dieses kleine Gesetz dort nicht übertretet. Ihr könnt das Gesetz nicht halten. Ihr seid Gesetzesübertreter. Das muss euch doch mal langsam klar werden. Ihr könnt euch noch so schön kleiden und aussehen, als wärt ihr die Heiligen, als hättet ihr nie ein Gesetz übertreten, als hättet ihr nie mal eine Notlüge gemacht, ja? Als wärt ihr immer die frömmsten Kinder gewesen. Nein, seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Ihr seid inwendig und auswendig, ihr seid Ottern gezüchtet. Und so ist jeder Mensch, der noch keine Beziehung zum lebendigen Gott hat, der Jesus Christus nicht in sein Leben aufgenommen hat, der ist Ottern gezüchtet. Der ist ein Nachkomme des Satans. Man kann entweder nur ein Kind des Satans sein oder ein Kind Gottes. Das will uns Johannes hier sagen. Und sie sind noch Ottern gezüchtet. Sie sind Nachkommen der Schlange. Also hört auf, mir seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Das heißt nicht, haltet das Gesetz und dadurch kommt ihr in den Himmel. Nein, tut Buße. Kehrt um. Kehrt euch von den Sünden um. Kehrt um zu dem lebendigen Gott. Und bekennt das. Und dann sagt er in Vers 9, denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also auch hier eine harte Botschaft. Er sagt, ihr seid Ottern gezüchtet. Seht zu, bringt rechtschaffene Buße, ja? Und dann sagt er, denkt nicht bei euch selbst. Wir haben Abraham zum Vater. Das heißt, wir sind Nachkommen Abrahams. Und wenn wir Nachkommen Abrahams sind, ja, dann sind wir doch schon, wenn mein Vater gläubig ist, da mein Opa ein Pfarrer war, dann reicht das doch, dann kann ich auch in den Himmel kommen. Diese Gnade Gottes hier muss ja ausreichen bis zu den Kindern und Kindeskindern, dass ich dann doch auch dann gerettet bin. Nein, denkt nicht da bei euch, nur weil Abraham an Gott glaubte und er wirklich ein gottgefälliges Leben, also ein gottgeweihtes Leben dann auch geführt hat in aller Demut so und auch in seinem Glauben. Dann denkt nicht, dass ihr einfach durch die Nachkommenschaft Abrahams jetzt in den Himmel kommen könnt. Das geht nicht. Ihr seid Ottern gezüchtet. Ihr seid Nachkommen eigentlich des Teufels. Ihr seid Nachkommen dieser Brut. Ihr seid immer noch unter dem Teufel. Ihr müsst Buße tun. Bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Ja, Gott kann sogar in der Wüste. Er guckt sich um. Sie sehen die Steine. Er sagt, Gott könnte sogar aus den Steinen Kinder erwecken, wenn er wollte. Weißt du, er braucht euch nicht. Er braucht nicht. Ja, wir sind das auserwählte Volk. Ohne uns geht hier gar nichts. Gott könnte auch aus Steinen Kinder erwecken. Das will Johannes klar machen. Denkt nicht immer danach, ihr seid ja sowieso das jüdische Volk, ihr seid ja sowieso auserwählt und jetzt seid ihr noch hier vielleicht die Priester oder die Schriftgelehrten, ihr seid ja sowieso noch viel besser. Nein, Ottern gezücht, tut Buße. Und so spricht auch Johannes zu uns. Wir sind, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben noch nicht angenommen haben, wenn wir ihn noch nicht den Weg gebahnt haben, wenn wir nicht in unserem Leben aufgeräumt haben, dann sind wir auch Ottern gezüchtet. Dann sind wir Nachkommen der Schlange. Dann sind wir Nachkommen des Samens der Schlange aus dem Garten Eden. Ja, und der hat Jesus Christus schon den Kopf zertreten. Und dieser Schlange, die hat schon verloren. Der Kampf ist verloren. Jesus Christus hat am Kreuz gesiegt. Willst du auf der Sieger- oder auf der Verliererseite sein? Natürlich, jeder will meistens auf der Siegerseite sein. Und siegen können wir nur mit Jesus Christus, weil er hat die Welt überwunden und alles mit ihr. Ja, er sagt noch weiter und spricht klare, deutliche Worte. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ja, wie kenne ich das nicht selbst aus unserem alten Garten? Mein Vater sagte, wenn der Baum nicht langsam mal Früchte bringt, dann werde ich ihn abhauen. Und er wird sehr wahrscheinlich auch im Feuer landen und es ist vorbei. Und so ist es auch hier. Wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht rechtschaffene Frucht bringt, das heißt gute Frucht, die Gott gefällt, von dem Baum er gerne isst, das ist Buße, indem wir unsere Sünden bekennen, indem wir mal Demütigkeit zeigen, demütig werden, uns klein machen vor Gott und sagen, ja, wir sind Sünder, wir haben gesündigt, da kann ich noch der Heiligste sein und trotzdem bin ich ein Sünder. Ich muss zu dir kommen, ich kann nur bei dir Vergebung bekommen. Und ich muss mich reinwaschen lassen von dir. Deswegen die Taufe Johannes. Johannes taufte, nicht sie mussten sich selber taufen, nicht sie mussten sich selber reinwaschen. Nein, Johannes taufte sie. Das heißt, ein anderer muss uns taufen, ein anderer muss uns reinwaschen. Und in dem Sinne ist natürlich Gott damit gemeint. Gott wäscht uns rein von der Sünde. Niemand anderes kann dies tun, außer Jesus Christus. Der wahrhaftige Gott, der Messias, der Sohn Gottes. Ja, und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da deutet er schon mal darauf hin, es gibt ein zu spät. Wenn du keine gute Frucht bringst, das heißt, wenn du keine Buße tust, das ist ja die Frucht. Buße tun, rechtschaffene Frucht ist Buße tun. Sünden bekennen, abkehren von der Sünde hin zum lebendigen Gott. Wenn du das nicht tust, wirst du abgehauen und ins Feuer geworfen. Irgendwann ist ein jedes Leben zu Ende. Auch die Pharisäer und Sadduzäer von damals, sie leben nicht mehr. Sie sind tot. Und sie haben die Entscheidung getroffen oder nicht. Und es gab auch Schriftgelehrte später, die ja auch, wo man sagen könnte, sie haben sich dann auch für Jesus vielleicht entschieden. Wie Nikodemus, den wir im Johannesevangelium finden, oder Josef von Arimathea. Also es gab schon welche darunter, die das ernst genommen haben und Jesus als Messias auch erkannt haben. Aber hier in dem Fall wird Johannes klare und deutliche Worte sprechen zu dem Volk, weil jetzt kommt der Messias und sie sollen Buße tun. Und er spricht hier schon von dem abgehauen werden und ins Feuer geworfen werden. Der Baum steht oft auch sein Zeichen auch für Israel und sie sollen nicht dabei denken, dass sie Abraham zum Vater haben. Das reicht nicht aus. Nein, der Baum wird abgehauen, der wird ins Feuer geworfen, wenn nicht jeder Einzelne endlich jetzt anfängt, Buße zu tun. Denn der Herr kommt. Und er sagt dann in Vers 11, ein Unterschied zwischen ihm und Jesus. Also er wird taufen, Jesus wird auch taufen. Er sagt in Vers 11, ab Vers 11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin's nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Taufen. Wir haben hier die Taufe, Wasser zur Buße, also hier Johannes tauft, er tauft im Wasser, die Menschen werden reingewaschen, sie sollen ihre Sünden bekennen, das ist eben Wasser zur Buße, aber jetzt kommt einer, der ist stärker, er ist stärker als ich, das heißt, er ist der sehr, sehr demütigste Mensch gewesen und er sagt einer, da kommt einer, der ist noch viel stärker als ich und er sagt, ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen oder man kann auch sagen, die Schuhe auszuziehen. Ja, das war damals schon so, wenn ein hoher Besuch kam oder jemand zu Hause eingeladen hat und gerade die wichtigste Person, könnte man sagen, dann hat dann auch der Hausherr sogar selbst manchmal die Schuhe entkleidet und ausgelegt oder ausgezogen. Das war auch eine Frage der Ehrerbietung, für dem anderen gegenüber des Respekts. Und hier in dem Sinne sagt Johannes, ich bin nicht mal würdig. Ich bin es nicht mal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Ja, solche Einstellungen. Ich weiß nicht, welche Einstellungen du zu Jesus hast, wenn du darüber nachdenkst, wer ist Jesus für dich? Kannst du das auch sagen? Ich bin es nicht mal würdig vor diesem Jesus. Ich könnte nicht mal die Schuhe ausziehen. Ich bin nicht mehr würdig, das zu tun. Dann erkennst du langsam, wer Jesus eigentlich ist. Wer ist Jesus eigentlich für dich und deinem Leben? Ja, Jesus will vieles für dich sein. Er will dein Freund sein. Er will auch ein Stück weit Vater sein. Er will dein Hirte sein. Er will ja für dich sorgen. Er will für dich da sein. Er will vor allen Dingen dir deine Schuld vergeben, damit du wieder Gemeinschaft mit ihm und mit Gott haben kannst. Damit er will dir ewiges Leben geben, damit nach dem Tod du ja weiter ein Leben führen kannst in alle Ewigkeit. Und er möchte damit anfangen, schon jetzt. Er möchte uns jetzt schon heiliges und ewiges Leben geben, dadurch, dass er tauft. Und er tauft mit dem Heiligen Geist, sagt er. Und der Heilige Geist, der kam dann an Pfingsten und dann später, nachdem Jesus gegangen ist, hat er gesagt, ich werde den Tröster senden. Ja, den Geist Gottes, der wird bei euch sein. Und jeder, der Jesus Christus angenommen hat und seine Sünden bekannt hat und Jesus Christus sein Leben aufgenommen hat, der bekommt auch den Heiligen Geist. Der ist ab dem gleichen Moment versiegelt mit dem Heiligen Geist Gottes und dadurch hat er auch das ewige Leben, weil der Geist Gottes ist Gott. Und wer Gott hat, der hat das Leben. Wer Jesus Christus hat, hat das Leben. Wer Jesus Christus nicht hat, hat das Leben nicht, weil er ist das Leben. Er ist Heiligen Geist. Und man hat die Wahl, zwischen Heiligen Geist getauft zu werden oder mit Feuer. Ja, mit Feuer ist er, das haben wir schon gehört, wer in Feuer geworfen wird, da ist ein Ende, dann ist vorbei. Mit Feuer taufen, das ist ewige Gottesferne, da ist Dunkelheit, da ist Abgeschiedenheit von Gott in alle Ewigkeit und da ist kein Leben, sondern nur Tod. Ja, er sagt, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Ja, man kann sich das vorstellen, die damaligen Menschen, die waren ja auch oft Ackerbauer, die haben auf dem Feld gearbeitet und so weiter. Waren ja nicht nur Hirten gewesen und für die ein ganz verständliches Bild, wie sie hier den Spreu vom Weizen getrennt haben auf den Feldern und damit sie die Spreu haben die nicht gebraucht, die wurde dann einfach verbrannt. Und auch hier wird eine harte Botschaft. Johannes sagt, jetzt kehrt um, jetzt bahnt euren Gott endlich den Weg. Der Messias wird kommen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Gottesherrschaft ist jetzt da. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, auch an dieser Gottesherrschaft teilzuhaben, indem ihr jetzt umkehrt und Buße tut und euch taufen lasst. Und dann gibt es hier Weizen. Und Weizen ist praktisch, den brauchen wir, um Brot zu machen und vieles anderes. Den Spreu braucht keiner. Das wird ins Feuer geworfen. Und so ist es. Hier geht es wieder um Frucht. Bringt gute Frucht. Und es geht die ganze Zeit um dieses Zentrum. Ihr seid Ottern gezüchtet. Ihr seid keine Abrahams Nachkommen. Ihr seid nicht von vornherein gerettet. Oder weil ihr einen Taufschein habt, als Baby getauft worden seid. Denkt nicht dabei, deswegen seid ihr gerettet. Und deswegen kommt ihr jetzt ins Himmelreich. Nein, ihr müsst Buße tun. Ihr müsst rechtschaffene Frucht der Buße tun. Damit ihr Weizen werdet. Und nicht Spreu, weil die Spreu wird verbrannt. Und hier heißt es, der letzte Satz eigentlich und die letzten Worte heißt es, es ist unauslöschliche Feuer. Ein Feuer, das kein Ende nimmt. Ja, es ist natürlich hier von der Hölle der Rede, von der Gottesferne, die in alle Ewigkeit ja, brennen wird. Und ja, ein hartes Bild, ein klares Bild. Für uns alle, für jeden Menschen, nicht nur für die damaligen Menschen, sondern auch gilt heute noch, kehrt um, bahnt unseren Herrn den Weg, weil Jesus Christus wird wiederkommen und bringt rechtschaffene Frucht. Und rechtschaffene Frucht ist nicht sich an das Gesetz halten und die Gebote Gottes alle halten, sondern zuzugeben, dass man Sünder ist und umzukehren von den Sünden hin zu dem lebendigen Gott. Metanoia, gib dir einen Schub, ja, wie im Alten Testament, der alttestamentliche Begriff dafür ist Schub, Umkehr zu Gott hin. Gib dir einen Schub und kehr dich zu Jesus Christus, weil er möchte dir gerne die Sünden vergeben. Und oft sind es die, die dann eben wirkliche Sünder sind, ja, die gemerkt haben, ich habe viel gesündigt in meiner Jugend, vielleicht in meiner Kindheit, vielleicht aber auch als Erwachsener. Und ich habe es bitter nötig, Sündenvergebung zu bekommen. Ich habe da eine Last auf mir, die kann ich nirgendwo anders loswerden. Die bekomme ich nur bei Gott los. Und auch ewiges Leben bekomme ich nirgendwo anders, außer nur bei Gott, nur bei Jesus Christus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und es gibt keinen anderen Weg zu Gott, außer durch Jesus Christus. So komm zu ihm und ja, bring rechtschaffene Frucht der Buße. Vielleicht ist das heute wieder nötig. Und ja, und da wollen wir dann weiterschauen, auch in Zukunft, wie geht die Geschichte weiter? Ja, der Matthäus hat durch den Geist Gottes geleitet, das so aufgeschrieben zu zeigen, dass Jesus der wahrhaftige König der Könige ist, der kommen soll, der nicht nur König ist, sondern der selbst, ja, in aller Göttlichkeit der Sohn Gottes hier auf der Welt gelebt hat. Und dann geht's los mit Jesus in dem weiteren Versen, wo wir uns das nächste Mal beschäftigen werden und ja, sein Zeugnis über Jesus. Gott segne dich, lieber Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.